Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Schön, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Wir begrüßen Sie einerseits in unserer Stammbesetzung, nämlich Carsten Knob, unser Herausgeber. Und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Wirtschaftsressortleiter der FAZ. Und als Gast haben wir heute einen Kollegen aus unserem Haus, aus unserem Technik- und Motorteam, nämlich Marco Detweiler. Hallo Marco.
Hallo.
Und warum ihn? Weil er derjenige ist, der für die FAZ schon seit vielen Jahren neue Handys ausprobiert, viele Geräte testet, die wir im täglichen Gebrauch verwenden können und damit schon weiß, was vielleicht interessant ist auch für uns, für Sie in 2 Monaten, in 4 Monaten und was diese Geräte können, die Sie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren vielleicht noch nicht konnten. Und es ist eine Besonderheit in diesem Jahr, denn zusätzlich sind viele Veranstaltungen, auf denen diese Geräte gezeigt werden, gar nicht so dahergekommen wie sonst, aufgrund der Corona-Pandemie natürlich prominent, sehr prominent in Deutschland zuletzt, die internationale Funkausstellung in Berlin Anfang September, die als wesentlich virtuelle Veranstaltung stattfand. Aber das gilt genauso für viele andere Vorstellungen von neuen Produkten, auch der großen Technologiekonzerne, die anders sind. Nichtsdestotrotz gibt es neue Produkte. Und Marco, wir steigen direkt mit einem Unternehmen ein. Google hat in dieser Woche die Launch Night In veranstaltet und dort neue Handys, einen neuen Chromecast und einen neuen Audio-Speaker vorgestellt. Wie ist denn dein Eindruck?
Ja, der ist gemischt, hab gemischte Gefühle. Einerseits hat Google bei den Smartphones mit ziemlich günstigen Preisen überrascht, auf der anderen Seite wenig Innovatives gezeigt. Insofern ist jemand, der eher Geld sparen will und ein günstiges Handy haben will, gut weggekommen, also konnte schöne Neuigkeiten hören. Andererseits fehlten so ein bisschen Features, die es normalerweise immer gibt bei den neuen Pixel-Smartphones. Es ist so ein bisschen, als hätte Google eine Pause gemacht oder vielleicht wirklich einen anderen Trend gesetzt oder geht in eine andere Richtung, dass man sagt, man bedient nicht mehr die Oberklasse, sondern orientiert sich preislich und von der Ausstattung Richtung Mittelklasse und spricht dadurch natürlich auch mehr Leute an.
Wenn man sich die Features anguckt, lieber Marco, ist das ja wirklich ganz eindeutig so, ne? Also das ist jetzt kein besonders großer Bildschirm, es ist recht konventionelle Kabellos-Technik eingebaut. Es ist, so minimale Designänderungen und ja, das Akku ist ein bisschen größer und das war's doch eigentlich, oder?
Dachte ich am Anfang auch, als ich dann gestern Abend drüber geschrieben habe, fiel mir schon auf, dass natürlich das man auch positiv wenden kann, indem man sagt, Google reduziert das Smartphone auf das Wesentliche. Es gibt immer wieder Umfragen, die Hersteller präsentieren, was ist das Wichtigste für die Kunden. Da kommt Akku, der ist ordentlich mit 4000 mAh und als zweites kommt Kamera. Und bei der Kamera muss man sagen, leistet Google mit, von der Hardware her gesehen, hat Google wenig anzubieten, aber durch die Algorithmen, durch die KI und so weiter ist die Kamera immer vorne dabei. Und insofern, zudem haben sie noch ein Weitwinkelobjektiv mit eingebaut, was der Wunsch war bei dem Pixel 4. Also man hat eigentlich alles, was man braucht. Das Display ist in der Regel auch sehr gut bei den Pixel-Smartphones. Der Rand ist ein bisschen dünner geworden und klar, man hat man kann nicht entsperren über Gesichtserkennung. Aber vielleicht gibt es auch viele Leute, die das gar nicht wollen. Und vielleicht hat Google da auch vorher eine Umfrage gemacht. Man kann es von zwei Seiten sehen. Und man darf nicht vergessen, man hat natürlich das Google Android mit immer den neuesten Features, die kommen, weil natürlich die Pixel-Smartphones die als erstes kriegen. Und man bezahlt für das Pixel 5 nur 613 Euro. Also es ist ein Paket, das unglaublich attraktiv ist, aber natürlich nicht die Leute lockt, die immer besondere, ausgefallene, exklusive Features an ihren Smartphones haben wollen.
Ich würde noch an zwei Punkten gleich dem nachgehen, aber zunächst erstmal nochmal zu dem Kern. Du hast den Preis schon genannt, das sind ein bisschen mehr als 600 Euro, die das Pixel 5 kosten wird. Und es ist wirklich die Frage im Raum, hat sich Google damit aus dem, sozusagen aus der, in Anführungszeichen, Oberklasse verabschiedet? Es ist ein deutlicher Abschlag gegenüber einem iPhone. Und hat aus deiner Sicht Google damit die Ambitionen eingestellt, die sie ja immer wieder gehegt haben, nämlich auch jetzt nicht mit Apple gleichzuziehen, aber zumindest mal einen Fuß in diese Liga reinzukriegen und dafür ja auch viele Leute eingestellt haben in den vergangenen Jahren. Haben Sie diese Ambitionen aus deiner Sicht damit jetzt aufgegeben?
Ja, wenn man Oberklasse definiert als teuer und mit allen möglichen Features, die es gibt, dann haben sie sich verabschiedet. Andererseits glaube ich, dass ich mit so einem Pixel 5 im Vergleich zu anderen halt für die üblichen Anwendungen vorne dabei bin. Natürlich hat das nicht den neuesten Prozessor, nicht den schnellsten, aber die selbst die Mittelklasse-Prozessoren sind mittlerweile so schnell und arbeitsstark, dass die für fast alle Anwendungen reichen, die die meisten machen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Vielleicht zeigt Google damit auch, dass das momentan so eine Art Sättigung erreicht ist, dass man wirklich Top-Geräte bekommt für in der Mittelklasse für 600-700 Euro. Und natürlich, klar, verabschiedet sich Google von der Oberklasse, wenn man das mit den neuesten Samsung-Smartphones vergleicht, auch mit den iPhones. Aber vielleicht war es in gewisser Weise ganz clever, was sie gemacht haben gestern Abend.
Mich interessiert zwei, drei Punkte, vielleicht noch zwei, drei Punkte noch, die du sagen könntest, die dann mehr können. Was fehlt dann zur Oberklasse? Zu den Top-Samsung-Geräten?
Naja, die chinesischen Hersteller werben zum Beispiel damit, dass das Handy innerhalb von einer halben Stunde aufgeladen ist. Dann präsentiert Samsung mit der Note-Reihe weiterhin ein Handy, das man mit dem Stift bedienen kann. Dann gibt's ja mittlerweile die Falt-Handys. Dann gibt's bei der Kamera die Triple-Kamera und. Es gibt immer sowas. Google selbst hatte ja im letzten Jahr beim Pixel 4 den Radarsensor präsentiert, der quasi Handbewegungen erkannt hat, ohne dass man das Gerät berührt hat. Es gibt immer irgendwas. Es gibt die Super-Displays, mit denen geworben wird, 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Das Google hat nur 90. Aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen, oder die zum Beispiel, die, dass der Fingerprint-Sensor unter dem Display verschwindet, dass man entsperrt, indem man den Finger auf das Display legt. All das hat Google nicht. Ja? Mhm. Das haben viele andere. Die Frage ist aber, ob man es braucht. Ich war zum Beispiel mit der Entsperrung die klassische Entsperrung, die es schon seit Jahren gibt, über den Rücken, indem man in ein vorgezeichnetes Feld den Finger hält. Beim Pixel war für mich völlig in Ordnung. Andere Nutzer sagen, nee, ich will Gesichtserkennung, damit ich, wenn ich das Gerät nur in die Hand nehme und kurz drauf gucke, sich entsperrt. Das hängt natürlich von den Ansprüchen ab. Aber da muss ich natürlich auch mehr zahlen. Und vielleicht gab es viele Leute, die sagten, ich brauche das alles nicht, aber ich will eine gute Software und eine gute Kamera. Und dann bin ich natürlich bei dem Pixel wieder weit vorne.
Was ich eben fragen wollte, ist, da ist ja eine Sache, da geht es jetzt nicht um das Pixel 5, sondern das, jetzt wird es wirklich kauderwelschig, 4a 5G. Das Entscheidende ist aber dieses Thema 5G. Und das ist ja auch wirklich ziemlich günstig, 490 Euro. Ist das sofort auch für den deutschen Markt verfügbar und ist es der günstigste Einstieg in die 5G-Welt, Marco?
Würde sagen, ja. Also ich habe gestern Abend noch im Store geguckt, da konnte man es vorbestellen, das 4A 5G, wenn ich mich nicht verguckt habe. Es ist natürlich ein günstiger Einstieg. Die Chinesen, OnePlus zum Beispiel, hat, glaube ich, das Nord, das hat, meine ich, auch 5G. Das ist auch nicht so teuer, aber da das 4A ohne 5G schon sehr empfehlenswert war, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich das 5G, ich möchte nicht sagen eine Sensation, aber das ist natürlich auch ein super Paket, weil es die gleiche Kamera hat wie es 5 und hat und noch über 100 Euro weniger kostet. Also ohne jetzt, also es ist ein gutes Gerät, wenn man 5G haben will. Wobei man sagen muss, in Deutschland würde ich jetzt noch nicht meinen Kauf davon abhängig machen, beim nächsten Smartphone, ob es 5G hat oder nicht. Da würde ich noch mindestens ein Jahr warten.
Dann braucht man das nicht doch vielleicht jetzt schon für die Zukunftssicherheit, weil man benutzt diese Handys dann ja jetzt doch spürbar länger als früher schon mal?
Naja, wenn ich mir angucke, dass die Hersteller weiterhin jedes Jahr neue Geräte rausbringen und auch einen Umsatz haben, würde ich sagen, dass die durchschnittliche Nutzung von so einem Gerät bei 1 bis 2 Jahren liegt. Und dann würde ich sagen, dann könnte man auch noch aufs nächste warten. Also wenn es das hat, klar, okay, mitnehmen, aber ich würde jetzt nicht gucken, welches Gerät hat 5G. Das wäre mir persönlich noch zu früh.
Okay, ja, ist ja eine klare Aussage. Die Kamera hattest du ja schon erwähnt, da gibt es irgendwie so ein Gimmick, ne? Kein Zoom mehr, dafür eine Weitwinkellinse.
Beim Pixel 4 vor einem Jahr, wo man noch richtig zu einer Veranstaltung fahren konnte und nicht alles virtuell war, war die große Diskussion unter den Journalisten und die Frage wurde auch an die Google-Experten gestellt, mein Gott, warum habt ihr kein Weitwinkelobjektiv? Das hat doch im Moment jeder, das braucht man nicht, nutzt das so gerne. Und da hat Google noch so getan, naja, braucht man doch nicht und so. Und bums, jetzt kommt's, jetzt ist da. Sie haben dafür auf Zoom verzichtet, was, glaube ich, das hatte ich auch geschrieben, nicht so schlimm ist, weil die mit der Software sehr viel machen in Sachen Zoomen, weil das Pixel 3 war es, glaube ich, das hatte ja nur eine Linse und man konnte trotzdem sehr gut zoomen. Insofern ist das schon, ja, also ist der richtige Schritt gewesen.
Okay. Stichwort noch zur Kamera auch als Ergänzung. Du hast es vorhin schon gesagt, du kriegst da natürlich die besten Android-Applikationen und immer das Allerneueste. Und du hast KI drin. Was heißt das KI in der Kamera als Funktionalität?
Also die KI ist im Wesentlichen, finde ich, schlägt die zu bei der Kamera. Also das Pixel hat eigentlich von der Kamera her gesehen ganz, ganz normale Hardware. Aber zum Teil macht es erstaunliche Bilder und ich glaube, dass da sehr viel aus der KI-Forschung einfließt, würde ich sagen. Natürlich bei den typischen Google-Features wie Suche und so weiter, aber ich glaube, bei der Kamera, beim Smartphone ist es am deutlichsten zu spüren, auch mit Google Night Sight, also diese Einstellung, dass man nachts bei sehr wenig Licht noch sehr gute Fotos machen kann, hat auch sehr viel mit KI zu tun.
Ja, jetzt haben wir über die beiden neuen Google-Handys gesprochen, lieber Marco. Es sind aber natürlich in diesem Herbst nicht die einzigen, die neu auf den Markt gekommen sind und Google natürlich auch nicht der einzige Hersteller, der mit neuen Produkten aufwartet. Was ist denn in deiner Rundumschau dir sonst aufgefallen als hervorhebenswert?
Also bei den Handys ist es so, dass man auch kaum mehr hinterherkommt mit neuen Produkten. Und nachdem Huawei aufgrund von Trumps Sanktionen in Europa nicht mehr so richtig Fuß fassen kann, vielleicht auch bald wieder, wenn die Wahlen in Amerika vorbei sind, muss man sagen, dass die chinesischen Hersteller wie Oppo, OnePlus, Realme, Xiaomi und so weiter, die werfen echt viele Produkte auf den Markt, die alle ziemlich gut sind, nicht so viel kosten, wo man so eine Preisrange hat zwischen 400 und 800 Euro. Also da ist im Moment unglaublich viel los. Natürlich haben wir noch den Marktführer Samsung, die auch nicht nachlassen, die jetzt mit dem S20 Fan Edition
vielleicht nochmal ganz kurz zu den Chinesen erst einmal, den ganzen, die du genannt hast. Wenn ich mir die hier kaufe, bei Huawei gibt es ja ganz dezidiert Sanktionen aus Amerika und auch was die Versorgung mit dem Betriebssystem Android und den wichtigen App Store angeht. Wie ist es mit den anderen Herstellern? Wenn ich die hier kaufe, kann ich dann auf alle Apps zugreifen?
Genau. Also es gibt außer dieser direkten Sanktion gegen Huawei, gibt es keine anderen. Das heißt, ich habe, wenn ich mir ein Android-Handy kaufe, das nicht Huawei ist, kein Problem mit Apps oder Ähnlichem. Da kann es theoretisch natürlich sein, dass irgendwann Trump sagt, ich mag auch nicht Oppo, ich mag auch nicht OnePlus und fängt dann an. Klar, kann theoretisch sein. Aber im Moment gibt es da keinen Hinderungsgrund, sich so ein Handy zu kaufen. Die sind mittlerweile auch so lange auf dem Markt, dass es da eigentlich auch von der Qualität her oder sowas kein Problem gibt. Ich habe schon auch einige getestet und sind auch alles Top-Geräte. Vor allen Dingen kommt jetzt in der zweiten Oktoberhälfte kommt noch ein Unternehmen hier in Deutschland bzw. Europa auf den Markt. Vivo, das ist ein chinesischer Hersteller, der schon große Marktanteile hat in China, wird den europäischen Markt aufrollen und oder versucht es und wird witzigerweise aber nicht in der Oberklasse oder Mittelklasse ansetzen, sondern bei Geräten unter 300 Euro, was angeblich ein Markt ist, der wächst, wo die Nachfrage groß ist. Und dann wird es auch noch mal spannend, weil die schon sehr viel Erfahrung haben. Und dann haben wir einen weiteren Anbieter. Also der Markt ist fast unüberschaubar im Moment.
Lieber Marco, bist du so nett? Und also ich habe überhaupt, also ich weiß, dass es diese Huawei App Gallery gibt, die ja das kompensieren soll, was da von Google nicht mehr bereitgestellt wird. Hast du ein Gefühl dafür, ob das was taugt? Ist das ein Ersatz, mit dem man leben kann, wenn man sich für so ein Gerät entscheidet?
Leider nein. Ein Kollege von mir hat jetzt das mal durchgespielt und hat sich auf dem P40, also auf dem neuesten Gerät von Huawei, das vielleicht auch das beste Android-Gerät im Moment auf dem Markt ist, hat es durchgespielt und wollte mal gucken, ob er das wirklich nutzen kann im Alltag. Und spätestens bei den Bezahldiensten scheitert es dann.
Ah, okay. Da also fehlen muss quasi man schon
Man kriegt es irgendwie hin, ja, aber es gibt dann irgendwann diese Hürde, da fehlen dann irgendwelche Dienste im Hintergrund, dass man zum Beispiel nicht per NFC kontaktlos bezahlen kann. Und letztlich hat der Kollege dann auch aufgegeben und der Wille war da. Also das ist, man muss es sagen, es ist wirklich blöd im Moment mit Huawei. Und weil die Geräte so top sind, hoffe ich halt, dass diese Sanktionen bald aufgelöst werden.
Ja, du wolltest gerade was Samsung sagen, bevor wir nochmal zu den Chinesen gekommen waren.
Samsung war natürlich ungewollt der Profiteur von den Huawei-Sanktionen, weil die natürlich in der Oberklasse letztlich auf dem Android-Betriebssystem die direkte Konkurrenz sind. Und die haben natürlich mit ihren Note- und Serie und S-Serie nachgelegt, auch mit ihrem Falthandy, und haben jetzt nochmal vor ein paar Tagen die S20 Fan Edition vorgestellt, zum Preis von, ich glaube, zwischen 800 und 900 Euro. Das ist natürlich auch nochmal spannend, ne? Weil es viele gibt, die sagen, oh nee, so ein S20 ist mir doch zu teuer und so ein S20 Ultra erst recht, und die sind so ein bisschen runtergerückt. Also es ist in jeder Preisklasse sind mehrere gute Geräte, und das macht es natürlich für den Kunden natürlich super spannend.
Wenn du jetzt nochmal, vielleicht ist nochmal gerade vorneweg gesagt, natürlich sind hier, wenn wir die Geräte besprechen, das alles keine direkten Kaufsempfehlungen, aber wenn du mal aus deinem Test und deiner Erfahrung jetzt sagen würdest, was gute Preis-Leistungs-Verhältnisse sind, was du schätzt, wer hier in Zukunft mehr überzeugen wird oder vielleicht auch überraschend mehr überzeugen wird, welche drei Geräte würdest du da nennen?
Ich persönlich bin ein absoluter Fan vom, in Anführungszeichen, nackten Android, also von Android pur. Insofern würde ich da nach dem gestrigen Abend zum Pixel 5 tendieren. Natürlich sind die anderen Geräte auch top, also aus China. Was ich persönlich designtechnisch noch immer schön finde, sind die Samsung-Geräte. Die gefallen mir von der Optik her. Die haben seit vielen Jahren den Dreh raus, wie sie ihre Geräte gestalten. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich mal noch abwarten, was Vivo in der zweiten Hälfte Oktober auf den Markt bringt. Da sicherlich, also die kommen sicherlich nicht mit einem Mittelklasse oder mit einem mittelmäßigen Gerät, unabhängig von der Preisklasse, um in Europa Fuß zu fassen. Also die müssen da schon was vorlegen. Vielleicht ist ja da was dabei, was wir, irgendein Feature oder so, was wir bisher nicht kennen. Ansonsten muss man wirklich sagen, man kann so viel nicht falsch machen im Moment, weil ich in den letzten Monaten, fast schon Jahren, kaum noch ein Gerät in der Hand hatte, wo ich sagen würde, das ist irgendwie schlecht oder schwach oder hat irgendeinen Fehler oder eine Schwäche. Also letztlich
die ist Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Deutschland in einen Laden geht oder im Internet bestellt und wirklich Schrott kauft, die ist sehr gering.
Also genau, die geht gegen null, muss man wirklich sagen. Und es sind dann so Nuancen bei der Kamera, da vergleicht man die Bilder und das eine ist ein bisschen kühler, das andere nicht. Und übrigens noch ein Hersteller, der mittlerweile wieder versucht, mit dabei zu sein, aber marktanteilmäßig es nicht gelingen will, aber eigentlich auch schöne Geräte sind, ist Sony. Sony ist immer noch pusht immer noch seine Mobile-Sparte, hat jetzt wieder ein neues Gerät auf den Markt gebracht, ein bisschen länglichen Bildschirm, natürlich mit guter Videofunktion und so weiter. Auch interessante Geräte, auch nicht sollte man sich vielleicht auch angucken. Also es ist jetzt eine blöde Empfehlung, weil man sich nicht alle angucken kann. Ja, ja. Aber die gute Nachricht ist, man kann kaum noch einen Fehler machen im Moment. Man sollte sich, glaube ich, vorher überlegen, will ich pures Android oder nicht? Und wie wichtig ist mir die Kamera? Und Batterielaufzeit noch ein bisschen gucken und dann kann man den Kreis ein bisschen enger ziehen. Aber es bleibt schwierig zu sagen, genau das Gerät im Moment ist es.
Oder soll es überhaupt das Android-Universum sein und nicht der große Konkurrent? Über den haben wir jetzt auch noch nicht dezidiert gesprochen. Die wollen aber auch noch mit neuen Geräten kommen. Was erwartest du von Apple? Was bringen die als nächstes?
Naja, es wird sehr wahrscheinlich dann die 5G-Version kommen. Sie werden sicherlich beim Bildschirm mit 120 Hertz Bildwiederholungsrate kommen. Werden das tun, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, ihr iPhone verbessern und können halt immer auf die Fangemeinde setzen. Insofern wird es nicht irgendwie ein Feature geben, das das andere aussticht, aber es wird dieses Gesamtpaket sein. Die Verzahnung des Betriebssystems mit der Hardware, die Einbindung in diesen Apple-Kosmos mit den anderen Geräten und wenn man, das höre ich auch immer wieder aus dem Kollegen- und Freundeskreis, wenn man mal bei Apple war, warum sollte man da weggehen? Und wenn sie weiterhin ein gutes iPhone vorstellen, dann gibt es natürlich da keinen Grund.
So eine Bildwiederholrate ist normalerweise im Moment nicht 120, sondern nur damit die Hörer wissen, was da der Standard ist, sondern 90 oder so?
Das, zum Teil meine ich 60. Also genau. Es ist so, ich hätte auch nicht geglaubt, dass es ein Unterschied ist, als das erste Mal damit geworben wurde. Ich glaube, OnePlus hatte beim 7er oder 8er das eingeführt. Aber Samsung hat es jetzt auch bei seiner S20-Reihe, wenn man zwei Smartphones nebeneinander legt, das eine hat 120, das andere 60 und man ruft eine Website auf, einen Text und scrollt so ein bisschen runter, dann wird man auf der einen Seite so ein Ruckeln sehen, so eine Unschärfe und beim anderen bleibt es scharf. Wer das nicht braucht, okay, aber man sieht echt einen Unterschied und natürlich auch, wenn man spielt. Also ich mag das sehr, frisst natürlich auch Akku, weil mehr Bilder logischerweise gezeigt werden pro Sekunde. Aber ich würde ungern auf ein 120-Hertz-Display verzichten im Moment.
Mhm. Alex, ich hatte dich schon wieder unterbrochen.
Nein, ist überhaupt kein... Wir sitzen ja, das wissen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer, in Corona-Zeiten üblicherweise nicht in einem Studio, sondern in getrennten Räumen voneinander. Und dann kann sowas immer mal wieder auch passieren. Carsten, du hast aber zugleich noch eine ganz andere Erfahrung gemacht, wenn es jetzt um diese Geräte geht. Nicht direkt um die Geräte, sondern auch um die Art und Weise, wie die präsentiert werden. Du hast nämlich die letzte Apple Keynote verfolgt und einen anderen Eindruck gehabt als bei den vorangegangenen, der dich nicht unbedingt begeistert hat, wenn ich es richtig weiß.
Der Punkt ist, natürlich ist mir vollkommen klar, dass diese ganzen Produktvorstellungsevents immer nur aus einem einzigen Grund schon unter Steve Jobs organisiert worden waren, der da ja Weltstandards gesetzt hat, weil halt neue Produkte präsentiert wurden, sprich diese Veranstaltungen sind und waren Werbung. So, klar. Aber durch diese Bühnenauftritte des jeweiligen Apple CEOs wurde da ja also beinahe so eine Art Technologiegottesdienst draus. Ja, und man das Ganze bekam, also für denjenigen, der das da drin erkennen wollte, so eine weitere Dimension. Ja, man blickte visionär mit dem Apple-Chef in die Zukunft und konnte sich daran jetzt im Wortsinn ergötzen. Ja, und es wirkte dadurch, also für diejenigen, die diese Naivität an den Tag gelegt haben, dadurch nicht so ganz so wie eine Dauerwerbesendung. Ja, also es gab diesen anderen Aspekt. So, und jetzt kam diese letzte Apple-Präsentation in Corona-Zeiten logischerweise voraufgezeichnet und Tim Cook, der Apple-CEO ging da halt an seinen eindrucksvollen Glasfassaden vorbei und wendete sich also an seine Zuhörer. Und zwischendurch wurden dann immer so einzelne Filme eingespielt, wo Mitarbeiter von Apple dann das Produkt XYZ vorstellten. Und das war dann im Eindruck eben doch so viel flacher als diese Bühnenpräsentation, dass es sich wirklich auch für den Letzten als 100%iges Dauerinfomercial entlarvt hat. Und das ist schon eine interessante weitere Auswirkung von Corona. Ich bin mal gespannt, wozu das führt mit Blick auf diese Apple-Präsentationen, die für das Unternehmen ja schon einen großen Wert hatten, auch in Geld in der Vergangenheit. Also könnte sein, dass das nicht mehr ganz so zieht wie früher vielleicht schon mal. Gut, das gilt natürlich auch für Messen, wo solche Produkte bisher vorgestellt worden sind, wie zum Beispiel die IFA und so. Das, ja,
da würde ich dich nämlich gerade auch nochmal bitten, weiter zu spekulieren. Was wird denn aus deiner Sicht aus denen eigentlich? Weil da gilt ja genau das Gleiche. Das ist auch ein Geschäft an sich. Aber jetzt fallen viele solche Veranstaltungen aus oder sie finden dann doch großenteils virtuell statt. Und die Frage kommt ja immer wieder, ist es jetzt nach Corona wieder alles in Anführungszeichen wie früher oder ist dein Eindruck, Carsten, oder dann auch dein Eindruck, Marco, so, dass diese riesigen Messe-Events vielleicht mal von der CES als Flagship-Veranstaltung oder dem Pendant in Peking oder Shanghai abgesehen, ist es dann ein Stück weit passé?
Soll ich dir ganz ehrlich sagen, Alex, ich weiß es natürlich nicht. Das, was mir unmittelbar auf der Zunge
liegt, aber du weißt es vielleicht
aber ich habe
etwas besser nicht als wir.
Eine Antwort, ja.
Ich wüsste es besser.
Also, ja, das ist ja immer so, Marco. Also, pass auf. Also, folgendes. Die IFA, nicht nur die IFA, aber bleiben wir jetzt mal, weil das jetzt zum Thema dieses Podcasts passt, bleiben wir mal bei der IFA ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, eine Publikumsmesse. Und dann stellt sich eben die Frage, wie sinnvoll sind Publikumsmessen ohne Publikum? Und na klar ist die IFA irgendwie gerettet worden durch den Hygiene- und Abstandsregeln und Medien- und Fachbesucherkonzept und so. Aber umso mehr stellt sich ja die Frage, hat es denn da noch Sinn als Publikumsmesse? Und genau das ist das, was ich die ganze Zeit im Kopf habe. Und da wird mir mit Blick auf die deutschen Messegesellschaften tatsächlich Angst und Bange. Und ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, noch ein Jahr Corona, wo solche Veranstaltungen nicht stattfinden könnten. Also wenn das so wäre, dass das auch reihum im kommenden Jahr wieder alles flach fällt, dann wird die deutsche Messelandschaft auf keinen Fall im Jahr 2022 auch nur noch ansatzweise so aussehen wie im Jahr 19.
Marco, du hast ja die Consumer Electronics Show in Las Vegas schon mehrfach gecovert für unsere Zeitung, warst dort vor Ort. Wie schätzt du diese Veranstaltung ein? Die ist ja wirklich die vielleicht prominenteste, zumindest in der westlichen Welt.
Es ist die prominenteste und es ist für mich auch die schlechteste, zum einen, weil es in Amerika stattfindet, zum anderen in Las Vegas und dann auf viele, viele Hotels verteilt ist. Es gibt zwar auch Messehallen, aber letztlich fährt man da nur durch die Gegend. Insofern fand ich die CES schon immer eher ein Must. Was fehlen wird, wenn sie nicht wieder in der alten Form kommt, ist die IFA. Die IFA hat einfach den Vorteil, dass sie konzentriert auf die Messehallen stattfindet. Und für mich als jemanden, der auch die weiße Ware zum Beispiel betreut, war es unglaublich wichtig, da auch mal die Geräte anfassen zu können oder bei irgendwelchen Kochshows zugucken zu können, weil man einfach einen Staubsauger, ein Kochfeld oder eine Dunstabzugshaube oder sonst irgendwas, das ist schneller erfasst, wenn man an diesem Stand steht, als über eine virtuelle PK. Insofern brauchen wir auf jeden Fall so Messen wie die IFA. Was wir zum Beispiel auch brauchen, ist die High-End in München. Wenn man sich da einen Tag Zeit nimmt und sich Lautsprecher anhört, ist das ein Erlebnis, das man nicht vergisst und man wartet sehnsüchtig wieder auf die nächste High-End. Das kann ich virtuell nicht abfangen und das kann ich auch nicht durch Läden abfangen, weil die einfach nicht alle Produkte versammelt haben. Was ich, glaube ich, noch zu Carstens Aussagen über die Keynotes sagen muss, bei den Apple Keynotes ist für mich der Zauber weg, seit Steve Jobs die nicht mehr macht. Ich finde, dass seit sie Tim Cook macht, das gilt aber auch für alle anderen Veranstaltungen von Huawei, Samsung und so weiter. Es sind immer Dauerwerbeveranstaltungen, das weiß man auch. Logischerweise bewerben sie auch das eigene Produkt und bezahlen dafür viel Geld für die Show. Das kann man auch virtuell, finde ich, gut machen, viel kompakter. Die Google-Geschichte gestern Abend ging eine halbe Stunde und fertig. Was da fehlt auf diesen Veranstaltungen, ist die Zeit danach. Auch da kann man sich oft noch die Geräte angucken, kann so ein Hands-on machen. Man hat die Gespräche mit den Kollegen und auch die Gespräche mit den Experten. Und dann erfährt man schon noch einiges, was man durch so eine PK normalerweise nicht erfährt. Insofern ist das jetzt auch keine Lösung, aber sicherlich kann man so kleinere Produktankündigungen in Zukunft gut virtuell machen. Aber die großen Geschichten, finde ich, leben davon, von den Gesprächen davor und danach und auch von der Möglichkeit, sich die Geräte anzugucken. Insofern hoffe ich, dass nach Corona die Messen und so weiter wiederkommen. Also die brauchen wir auch und gerade Produkte in der Unterhaltungselektronik, die muss man halt irgendwie auch angucken. Fernseher und so weiter, das lässt sich, also wer zum Beispiel mal auf der IFA an den Ständen von den Fernsehherstellern war und hat sich dann so vor ein paar Jahren 4K angeguckt, der dachte, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und auch das kann ich virtuell nicht vermitteln. Das muss man sich angucken. So einen riesigen 8K-Fernseher oder diese The Wall von Samsung oder auch Sony-Fernseher, Panasonic, LG und so weiter. Das muss ich mir live angucken können. Insofern, wir brauchen die Messen. Ich hoffe, sie kommen wieder. Und ich weiß, dass sie ziemlich kämpfen im Moment. Und ich hoffe auch, dass die Hersteller auch wieder zurückkommen. Es gab ja
genügend Aktionen. Jetzt hast du schon Stichworte gegeben, über die wir auch nochmal in dieser Episode zumindest sprechen wollen, wenn auch nicht so umfangreich wie über die Smartphones. Ein Stichwort ist Kopfhörer, dann die weiße Ware, auch von der du mal allgemein vorhin sprachst. Was gibt's denn aus deinem ganzen Bereich für spannende Geräte, die du jetzt neu entdeckt hast, die wir vielleicht alle mal kennenlernen könnten oder sollten?
Was im Moment angesagt ist, wo die Hersteller immer wieder nachlegen und wo auch das Niveau sehr hoch ist, ist Kopfhörer jeder Art. Da haben wir zum einen die In-Ear-Hörer, also die True Wireless genannten In-Ear-Hörer, die kein Kabel mehr haben, die man sich in die Ohren steckt. Apple hat mit den AirPods damit begonnen, viele andere haben nachgezogen. Die klingen gut, funktionieren gut, sind praktisch und so weiter. Also da gibt es so viele verschiedene gute Produkte, dass man auch da kaum noch einen Überblick behalten kann. Wir haben 6 Modelle getestet, wie man am Dienstag in der Zeitung lesen kann, in Technik und Motor. Da gibt es dann auch noch die ohrumschließenden Kopfhörer mit Noise Cancelling. Auch hohes Niveau, auch verschiedenste Hersteller. Preis etwas höher, in der Regel 400 Euro, aber auch tolle Geräte. So toll, dass man sagen muss, wenn man nur diesen Kopfhörer hat, reicht er eigentlich fast aus, um damit gut Musik zu hören. Also man braucht oft gar keinen zweiten.
In-Ear-Kopfhörer, vielleicht dann einmal die ganze Preis-Range genannt. Von wo fangen da die ersten sinnvollen Geräte an und was kostet dann der sozusagen die Oberklasse?
Naja, es geht so ab seriös ab 100 Euro los, würde ich sagen, und geht so hoch auf 200, 250 Euro. Da muss man gucken. Auch da ist es natürlich so, wenn ich iPhone-Nutzer bin, liegt es nahe, dass ich dann zu den AirPods greife, weil das Zusammenspiel da ist mit, dass dann, wenn ich die auspacke aus dem Etui, dann direkt koppeln und die ganzen Funktionen und umgekehrt, wenn ich Android habe, kann ich natürlich den Google Assistant von anderen In-Ear gut nutzen. Man sollte da auf 2 Dinge achten. Wie gut sitzen die in meinem Ohr? Das ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel fallen mir persönlich die AirPods immer aus dem Ohr. Ich bin zwar einer der wenigen, aber es ist so.
Zum liegt anderen, das an deinen Ohren oder an den?
An meinen Ohren. Okay. Das liegt nur an meinen Ohren. Da muss man gucken, sollen die richtig fest drinstecken, also mit so einem Gummipfropfen, oder hat man vielleicht so eine Variante wie bei den neuen Galaxy Buds Live, die sitzen haben so eine Bohnenform und die liegen so eher im Ohr. Die muss man nicht so richtig reinstecken, was hier angenehm ist. Darauf würde ich achten und dann natürlich auf den Klang. Das ist natürlich bei In-Ear schwer, aber da liefert natürlich unser Test auch eine Orientierung. Das sind so die zwei Punkte. Und so Ladedauer und so weiter finde ich jetzt nicht so wichtig, weil die sich ja in diesen Lade-Etuis selbst aufladen und man dann über Nacht oder sowas kein Problem hat, dann wieder den Akku voll zu machen. Insofern,
Marco? Ja. Ja, auch nur noch mal so wenn man so will, Halt für die Hörer, so als die allermeisten, denke ich, werden die erste Generation der AirPods von Apple haben. Also wenn jemand so kabellose Kopfhörer hat, ich würde mal sagen, die meisten haben irgendwann in diese Apple AirPods, mit denen das alles so richtig abgehoben hat, investiert. Um wie viel besser oder in welchen Belangen besser sind die, über die du jetzt gerade gesprochen hast? Also warum würde es sich lohnen, möglicherweise von dieser Generation in In-Ears umzusteigen jetzt?
Also auf die Pro zum Beispiel, die sitzen ja ein bisschen anders als die ursprünglichen. Vielleicht hatte da auch der eine oder andere das Problem, dass sie rausfallen, also vom Sitz. Und beim Klang wurde natürlich schon ein bisschen nachgelegt, ne? Also die
okay. Also das hört man schon.
Ja. Ja, es ist jetzt nicht, ne? Es sind jetzt nicht zwei Welten, aber wenn man vergleicht, dann legen auch die Hersteller selbst, wenn man dann die älteren Modelle hat und die neuen, schon immer wieder zu. Und man muss ganz klar sagen, das ist meine persönliche Meinung, aber ich habe lange gehört, also der beste Klang kommt nicht von den amerikanischen und chinesischen Unternehmen, sondern aus Deutschland. Und also wenn man so ein Klangliebhaber ist und vielleicht weniger Features oder Aussehen Wert legt, dann sollte man sich auch zum Beispiel die Sennheiser in ihr anhören.
Manche Dinge verändern sich nie.
Ja.
Ja. Vielleicht also noch eine Anmerkung, noch eine Anmerkung zur weißen Ware. Da ist es sehr auffällig und mich ärgert das auch als jemand, der sehr gerne kocht, dass in der Küche versucht wird von den Herstellern mit verschiedensten Möglichkeiten. Es fällt auch immer wieder dort das Schlagwort KI, dass da versucht wird, den potenziellen Köchen dass die Arbeit abgenommen wird, beziehungsweise das Denken auch abgenommen wird. Es wird sehr viel automatisiert. Es gibt Kochfelder, wo ich dann gesagt bekomme, dass das Fleisch jetzt durch ist, dass ich bitte die Pfanne runterziehe und das mache. Das fing natürlich mit dem Thermomix und anderen solchen Geräten an, setzt sich jetzt fort. Ich persönlich finde das schon traurig, dass man den Leuten nicht mehr zutraut, dass sie durch ein bisschen Erfahrung und durch eben Kochen irgendwann selbst rauskriegen, wann ein Stück Fleisch durch ist oder nicht. Und natürlich müssen die auch irgendwelche neuen Features einführen und brauchen natürlich auch irgendwie auch KI anscheinend. Aber da würde ich mir vor den Herstellern wünschen, da so ein bisschen Verantwortung bei demjenigen zu lassen, der kocht, und nicht den alles abzunehmen. Dann kann ich auch ins Restaurant gehen. Also dann muss ich auch nicht kochen, wenn der Kühlschrank, das Kochfeld, der Backofen alles vorgibt und ich nur noch wie ein Roboter den Anweisungen folge. Also bitte nicht so weitermachen, es reicht.
Also nichts für Hobbyküche, Köche, sondern für die sozusagen Mastköche, die eben gar nicht gerne kochen würden, es aber immer wieder müssen.
Na, also wer kochen will, der hat ja auch eine Intention oder Ambition.
Deswegen. Aber die Technik, also deswegen meine ich die Technik. Ja, genau. Gut, es gibt ja Leute, die wie du auch selbst, die gerne kochen, und andere Leute, die eben einfach kochen, weil sie halt mal auch was Warmes essen wollen zu Hause oder für die Kinder kochen, aber denen es jetzt nicht das allergrößte Vergnügen bereitet. Für die es eher eine Routine ist als für dich vielleicht.
Ja, nur die Routine kommt ja nach wenigen Wochen. Also insofern, irgendwann kriegt man schon raus. Und ich hab ja auch mal einen sehr großen Artikel und lang geschrieben über Kerntemperaturmessung ein ganz einfaches Verfahren, mit dem man rauskriegen kann, ob das Reh, Entrecote oder sonst was durch ist, genau so durch ist, wie ich es haben will. Da brauche ich nicht noch irgendwelche KI, die mir dann das irgendwie über einen Sprachassistenten oder sowas sagt. Insofern, ja, Bewegung ist gut, Innovation ist gut in der Technik. Ja, es muss sich was verändern, aber bitte nicht in der Küche alles in die Richtung. Ich nehme dir alles ab, du musst eigentlich nichts mehr können, kauf dir die richtigen Geräte. Finde ich nicht gut. Also das steht auch einigen deutschen großen Unternehmen nicht, wie ich finde.
Stichwort Sprachassistent, damit kehren wir ein Stück weit auch zum Beginn dieser Folge zurück, nämlich auch noch einmal zu Google und zur Ankündigung. Die haben nämlich nicht nur neue Handys vorgestellt in dieser Woche und damit, wie wir schon herausgearbeitet haben, sich offensichtlich in einem anderen Preissegment jetzt positioniert und quasi den Kampf um die Oberklasse ein Stück weit aufgegeben, sondern sie haben auch zum Beispiel einen neuen, smarten Assistenten, den Nest Audio Speaker, vorgestellt und sie haben einen neuen Chromecast vorgestellt mit Fernbedienung erstmal und auch mit Google Assistant integriert. Was hältst du davon?
Bei Chromecast absolut der richtige Schritt. Sie sind durch die Einführung von Google TV auf dem Chromecast jetzt so ungefähr auf einer Ebene mit Amazon und Apple, mit ihrem Fire TV und Apple mit Apple TV. Gleiche Idee, ein kleines Kistchen wird über HDMI am Fernseher angeschlossen. Ich mache dadurch meinen Fernseher smart, kann Apps installieren und so weiter.
Google TV ist dann nochmal was? Nochmal für alle, die es
nicht kennen. Das ist quasi die neue Oberfläche, die es auf dem Chromecast gibt, die jetzt ziemlich ähnlich aussieht zu dem, was man von Amazon, Apple und auch von Fernsehherstellern wie Samsung oder Sony kennt. Beziehungsweise Sony setzt ja schon auf Android. Aber das ist quasi, du hast irgendwelche Kacheln und schön übersichtlich dargestellt, Empfehlungen, Programme und so weiter. Und das war der richtige Schritt auf jeden Fall. Natürlich will jeder einzelne Hersteller seine Kanäle pushen. So will natürlich auch Google YouTube beziehungsweise YouTube Music pushen durch den Chromecast. Ist auch okay. Aber es ist so, wenn man jetzt theoretisch an seinen vier HDMI-Eingängen dann Apple, Amazon, Google und noch was Viertes hängen hat, dann wird man natürlich irgendwann auch wahnsinnig. Also deswegen läuft es auch darauf hinaus, wenn ich Apple-Nutzer bin, werde ich wahrscheinlich Apple TV benutzen, als Android-Nutzer dann wahrscheinlich Chromecast, beziehungsweise als Amazon Prime-Kunde bietet sich an, Fire TV zu benutzen. Es sind, finde ich, wichtige Geräte. Die sind auch nicht teuer, unter 100 Euro. Sie sind leicht zu installieren. Aber es ist so, es war wichtiger in einer Zeit vor ein paar Jahren, als die Fernseher noch nicht so
aufgerüstet waren. Ich wollte gerade sagen, in der Oberfläche von einem Samsung oder so bietet das doch sowieso alles schon.
Genau, das ist Ich persönlich war das für mich ein Grund, einen Samsung-Fernseher zu kaufen. Da kann ich sogar Apple TV über eine App nutzen. Ich kann Amazon nutzen. Ich brauche gar keinen Dongle oder keine
Setup. Eigentlich ist das eher was für einen Monitor.
Für einen Monitor oder für einen älteren Fernseher. Allerdings habe ich natürlich auch bestimmte Features, wie zum Beispiel bei Fire TV, dass ich Spracheingabe über die Fernbedienung machen kann und so. Aber genau. Also eigentlich bin ich mit einem modernen Fernseher, mit dem Smart-TV-Bereich schon sehr gut bedient. Und andererseits, für 70 Euro hänge ich das Ding irgendwie an HDMI-Eingang und dann bei Bedarf kann ich das dann auch noch nutzen. Es fällt nicht auf hinterm Schrank. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Welt noch unbedingt diese Geräte braucht. Aber auch da muss man sagen, gut gemacht von Google. Sie haben eine Fernbedienung dazugelegt. Dann auch mit Spracheingabe und so weiter. Ich kann den Google-Assistent nutzen. Ich kann Nest-Videokameras nutzen. Also sie haben sich gut angepasst, sind jetzt auf einem Stand.
Sie komplettieren auch so ein Stück weit wie die anderen quasi ihre Ökosysteme. Genau. Denn das ist so ein, was ich ja immer in dem, also vielleicht sind wir zumindest mein anekdotischer Eindruck. in vielen Diskussionen ist es ja immer sozusagen ein Thema, man geht quasi oft davon aus, als würde man bei neuer Technologie dann auch gleich sozusagen die ganze Infrastruktur neu aufbauen, was ja auch oft notwendig ist, damit sie dann voll funktionsfähig ist, auch diese ganzen Ideen, damit genügend Sensoren und so weiter da sind. Aber hier wird ja auch zum Teil eben komplettiert, dieses Ökosystem in einfach bestehende Umgebungen reinzusetzen. Und das ist jetzt vielleicht auch nur der Code, der ältere Fernseher, aber es gibt eben viele Menschen, die haben bestimmte Einrichtungsgegenstände und die wollen nicht, weil es jetzt ein neues Gimmick gibt, gleich sich eine ganz neue Wohnung kaufen, damit das alles funktioniert, wo schon Unterputz alle Sachen installiert sind, sondern die einfach ihre vielleicht auch etwas älteren Geräte trotzdem kompatibel machen können mit neuesten Anwendungen. Und dann ist es einfach für viele vielleicht überflüssig, aber für viele vielleicht auch einfach das, die kostengünstigste Art, sich
absolut
sozusagen abzugraden technisch ein
Stück weit. Absolut, absolut. Das ist die positive Geschichte, die, wie ich finde, zum Teil gefährliche ist, dass man bei einem Hersteller bleibt aus Bequemlichkeitsgründen und dann nicht mehr sich andere Geräte anschaut. Und das wäre zum Beispiel auch bei Nest Audio so. Es ist auch bei den HomePods von Apple so, dass man sich die dann halt kauft, wenn man denkt, na ja, das passt ja in mein Ökosystem rein und ich habe die schnell integriert, ich habe die schnell angesprochen. Aber das Gefährliche daran ist, dass die Welt immer mehr über diese Mono-Speaker hört. Ich kann die zwar zum Stereopaar zusammenschließen, aber diese 360-Grad-Geschichten haben halt klanglich Grenzen. Und es gibt da draußen noch verdammt viele richtig alteingesessene Autohersteller mit Boxen, mit Aktivboxen, auch mit Geräten, die sehr einfach funktionieren, wo ich alle Streaming-Dienste drauf habe und so weiter und die halt doppelt so gut klingen wie die ganzen Monospeaker. Und wenn dann Google in der Veranstaltung zeigt, wie dann ein Produzent und so weiter dann über diese Nest Audio seine Sachen abhören, muss ich sagen, ja, das ist nett gemeint, aber er wird es nicht tun. Und die Vorstellung, dass die Vorstellung, dass das ganze Haus voller HomePods, voller Nest Audio oder voller Sonos steht und kein Raum mehr da ist, wo man in Ruhe im klassischen Stereo-Dreieck Musik genießt, das finde ich schade. Und wenn man mal in den Laden geht und hört sich ordentliche Lautsprecher an, dann weiß man, es ist ein Unterschied. Und ist auch okay so. Nur sollen die Hersteller nicht behaupten, dass es nur noch diese Monospeaker gibt. Und das ist im Moment so, dass, finde ich, letztlich die Welt so ein bisschen schlechter Musik hört, als sie könnte. Weil so viel teurer sind Lautsprecher nicht.
Gutes Stichwort. Es macht auch einen Unterschied, ob FAZ gelesen wird oder Digitech-Podcast gehört wird oder nicht. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Sie einmal mehr gut informiert haben und umfassend und ein gutes eigenes Urteil Ihnen auch mit dieser Art von Berichterstattung ermöglichen. Marco, dir vielen Dank, dass du dir diese Woche Zeit genommen hast und uns mal wieder auf diesem Feld auf den neuesten Stand gebracht hast erstmal.
Hat Spaß gemacht.
Dann auch nochmal der Hinweis, du hast es ja schon angesprochen, am nächsten Dienstag in der Technik- und Motorbeilage in der wöchentlichen eine ausführliche Kopfhörerberichterstattung und vielleicht auch nochmal der Hinweis, die Kollegen im Technik- und Motorteam testen regelmäßig nicht nur Kopfhörer, sondern alle möglichen neuen Geräte, probieren sie selbst aus und geben ihre Erfahrungen dort weiter, also auch das lohnt sich immer. Und dann, last but not least, wollen wir Sie noch auf ein anderes, neues Angebot unserer Zeitung hinweisen. Es gibt jetzt an jedem Montag im Wirtschaftsteil der FAZ eine Digitech-Seite, die sich nochmal ein bisschen anders mit den Technologie- und Digitalisierungsthemen befasst, die wir auch hier im Podcast besprechen und auch in unserer Digitech-Beilage. Und Ankündigung kann ich hier schon mal, dass wir am kommenden Montag dort einen umfangreichen Beitrag vom Leiter des Hasso-Plattner-Instituts haben, von Christoph Meinl, der sich mit der Frage auseinandersetzt, ob Deutschland digital eigentlich souverän ist oder nicht und wie es das werden kann. Ja, bleibt mir noch Ihnen eine gute Woche zu wünschen, gute Zeit auch in diesen Corona-Zeiten und auf bald. Machen Sie es gut.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.